Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du zulässt und schön, dass du zuschaust. Für die, die zuschauen, sehe ich habe hier einen Podcast-Gast an meiner Seite. Und ja, am besten stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor.
Hallo zusammen, mein Name ist Katharina, ich bin 28 und ich habe 10 Jahre als medizinische Praxisassistentin gearbeitet und zurzeit lebe ich meinen Traum als Flugbegleiterin.
Richtig cool. Ja, wir sind heute hier mit einem sehr spannenden Thema, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und zwar habe ich ja vor kurzem eine Umfrage gemacht zum Thema Nahtoderfahrung. Und ja, so sind wir dann eigentlich in Kontakt gekommen. Und ich weiß auch noch nicht viel, ich habe so auf ein paar Eckdaten, darum bin ich selber sehr, sehr gespannt, was du zum Erzählen hast, was deine Story ist. Und ja, dass man einfach so die Leute können das näher bringen, die das vielleicht nicht kennen. Oder auch die, die selber so eine Erfahrung gemacht haben, wo du vielleicht kannst, dann gewisse Sachen mit auf den Weg geben, wo du sagst, hey, dir hat das vielleicht mega geholfen, um das zu verarbeiten, wo vielleicht jemand anders auch ausprobieren kann. Und ja, ich würde sagen, ich bin mir frei, dass du einfach mal deine Story erzählst und es da mitnimmst, wie das ist, wie du das erlebt hast. Und
Ja, also das Erste, was ich sagen kann, es ist eine wunderschöne Erfahrung, weil viele Leute verbinden mit dem Tod etwas, wo man nicht kennt, wo einem unsicher macht, weil es einfach etwas ist, was nicht jeden Tag erlebt, sagen wir es mal so. Und für mich ist es wirklich, ich verbinde es einfach wirklich mit Wärme, mit Freude. Ich weiss, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es fühlt sich genau so in dem Moment an. Also darum habe ich auch keine Angst, wenn es irgendwann mal so weit wäre. Ich habe keine Angst vor dem Moment quasi. Ja. Gut, jetzt zu meiner Erfahrung. Ich bin 2002 bin ich in Portugal gewesen mit meiner Familie. Wir sind dort immer in die Ferien gegangen und dort ist das Ganze passiert. Also 2002 bin ich sehr jung. ich bin damals, wir sind in Fatima, das ist sehr ein heiliger Ort in Portugal. Also von der Mutter Maria, von den Leuten, die halt katholisch sind, wissen das. Und dort sind wir dann einen Ausflug gemacht und nach dem Ausflug ist eben der ganze Unfall passiert. Und ich bin über die Straße gerannt, also meine Mami war auf der einen Seite gewesen, und ich bin einfach losgerannt, also wie Kinder halt sind, sie rennen, überlegen nicht viel, weil ich meinen Papi auf der anderen Strassenseite gesehen habe. Und dann hat mich das Auto angefahren und es war nicht leicht gewesen, also es war ein heftiger Unfall gewesen. Und bin dann einfach bewusstlos gewesen. Also das, ich will gar nicht wissen, wie das für eine Mami ist in so einem Moment. Die Tochter so zu sehen, voller Blut und bewusstlos. Und dort hat halt mein Traum, den ich früher immer gesagt habe, das ist ein Traum, angefangen. Und zwar, der Traum war an einem wunderschönen Ort, also es war an einem Strand. Das verbinde ich auch heutzutage für mich. Wenn ich meine Energy aufladen will, dann muss ich an den Strand gehen. Das ist für mich einfach die Erfahrung, die ich auch dort gemacht habe. Das ist einfach der Ort, wo ich mich wohlfühle. Und bin dann am Strand entlang gelaufen mit meinen Eltern Hand in Hand. Also es war wunderschön. Ich hatte meine liebsten Leute bei mir. Ich hatte ein sehr, sehr ein warmes Gefühl in mir. Das Wasser hat... also ich bin wirklich gerade am Wasser. Das Wasser hat so plätschert über deine Füße. Das war wunderschön. Und dann kurz ist es ein bisschen kalt geworden. Und dort habe ich gemerkt, etwas ist nicht gut, etwas stimmt nicht. Und habe zurückgeschaut und dort haben mir meine Eltern, meine Brüder halt zugewunken und haben sich quasi von mir verabschiedet und zugenickt, so in dem Sinn. Es sind keine Worte geflossen in dem Moment, aber es war so viel Kommunikation dahinter gewesen, dass sie mir quasi sagen, du kannst gehen. Und kurz eben die Unsicherheit als Kind, deine Eltern lassen dich gehen, du gehst jetzt alleine. Und dann habe ich vorgeschaut und alles, was gerade war, war vergessen, weil ich habe so ein wunderschönes Licht gespürt, wo mich quasi zu sich gezogen hat. Und ich wollte damals einfach in das Licht hineinlaufen, aber irgendetwas hat mich zurückgehalten. Also irgendein, ich weiß nicht, wie ich das symbolisch bezeichne, irgendeine Leine, die mich zurückzieht. Kennt ihr das im Traum? Oder kennst du das im Traum? Wenn du versuchst, laufen und du kommst nicht vorwärts. Etwa so war es. Und ich konnte dort einfach nicht hineingehen. Und dann, das Letzte, was ich wirklich gesehen habe, ist das Licht, bevor ich verwacht bin. Ja. Genau, im Spital. Genau, das war meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und darum verbinde ich mit dem einfach nur etwas Schönes. Und ja.
Ja. Und wie ist es danach weitergegangen? Also quasi von dem Zeitpunkt, wo der Unfall war, bis zu dem Zeitpunkt, wo du im Spital wieder verwacht bist? Weil was war das für ein Zeitraum? War das direkt danach gewesen? Oder bist du noch im Koma gewesen? Oder
nein, also ehrlich gesagt, ich habe mit meiner Mami nie so über das Thema geredet, weil das Thema meine Mami immer sehr mitgenommen hat. Ich von meinem Gefühl her, aber das kannst du wie nicht in eine Zeitspanne nehmen, wenn du träumst. Träumen tust du ja meistens auch nur irgendwie 5 Sekunden und es fühlt sich an wie 2 Stunden.
Ja.
Ich würde jetzt behaupten, es ist der Weg bis ins Spital gewesen, bis ich dann dort verwacht worden bin. Aber eben, wie weit das Spital jetzt entfernt war, das weiss ich nicht. Also ja. Es ist einfach die Zeitspanne vom Krankenwagen, bis er gekommen ist und bis ich im Spital war. Ja.
Okay.
Genau.
Gibt es irgendetwas, wo du quasi sagst, wo vielleicht sich damals, danach, ich meine, du hast ja gesagt, du warst noch als Kind, was sich irgendwie verändert hat danach? Dein Bewusstsein, dein Verhalten? Oder hat sich für dich einfach nur angefühlt, quasi, das ist passiert und du hast einen Traum gehabt und bist wieder aufgewacht?
Für mich. Der Traum ist für mich bis heute noch präsent. Also ich kann jetzt meine Augen zumachen und ich habe den Traum 1 zu 1 wirklich durchleben. Das Gefühl, alles. In dem Moment, was für mich sich verändert hat, ist, dass der Traum von Tag 2002 bis jetzt präsent in meinem Kopf ist. Ja. Und irgendwie, wenn ich mich einmal nicht gut fühle oder so, dann mache ich einfach schnell Start and Play und dann ist wieder gut. Also es ist wirklich so auch noch mal eine kurze Meditation, die ich machen kann, wo ich einfach schnell mich runterfahren kann. Sonst, ich habe ja immer lang den Traum in Anführungs- und Schlusszeichen mit Traum verbunden. Ich habe nie gewusst, was das genau ist, bis ich halt mal in meinem Teenageralter erst mit meiner Mami über das geredet habe. Und dort habe ich ihr gesagt, hey Mami, ich muss dir etwas erzählen. Und dann habe ich ihr halt über den Traum erzählt. Ja. Und dann hat sie gesagt, Katharina, das ist kein Traum, das ist eine Nahtoderfahrung. Und dann ich so, hey, was, so Teenager? Ja. Du bist eh noch, bist dich noch am Finden und so. Ja. Und dann habe ich mich halt sehr tief mit dem Thema angefangen zu befassen. Mhm. Und habe gemerkt, ich so, wow. Also das war nicht ein Traum, sondern ganz, ganz etwas anderes. Mhm. Und da habe ich mich auch mit der Spiritualität sehr, sehr verbunden gefühlt. Ich habe dann auch, also ich bin auch aus der Kirche ausgetreten.
Ja.
Also das war auch nochmal so ein Wandel, den ich gemacht habe, dann mit, ich glaube, 18 oder so. Mhm. Weil ich mich einfach mit dieser Religion nicht verbunden gefühlt habe, sondern irgendwie einfach mit dieser Spiritualität, mit der Energie und mit das Leben nach dem Tod oder Inkarnationen, solche Sachen sind für mich einfach mega interessant geworden. Also Thema auch Religionen. Meine Mami, also ich habe auch etwas mitgebracht. Meine Mami sagt, es ist sehr katholisch, meint, ich habe den Unfall quasi überlebt, weil ich etwas dabei hatte. Also ich kann es schnell zeigen.
Ja, sicher, mega gern.
Wir sind ja in Fatima und ich habe so ein Büchschen dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob wir das dann vielleicht näher zeigen wollen. Das ist so ein Büchschen. Und da innen war ein Rosenkranz drin, der gesegnet war. Und da ist ein Bild von der Heiligen Maria.
Ja.
Und das ist das, was übrig geblieben ist nach dem Unfall.
Ja.
So, und meine Mami sagt halt immer, sie sagt halt, das war der Grund gewesen, wieso.
Ja.
Ich finde es auch noch schön, dass jeder so seinen eigenen Glauben hat. Jeder glaubt an irgendetwas. Und das finde ich, die Vielfältigkeit finde ich auch sehr speziell. Ich glaube halt jetzt an etwas anderes und nicht an etwas so Symbolisches. Aber ich finde es einfach auch noch interessant zu sehen, eben, wie die Wahrnehmung ist von der Nahtoderfahrung für so jemanden oder jetzt für mich oder vielleicht für eine außenstehende Person. Genau, also ja.
Ja, ist so. Und vor allem finde ich es auch einfach auch schön. Im Endeffekt finde ich, glaube ich, sollte einem auch Kraft geben. Und egal schlussendlich in welcher Religion, in was das einem Kraft gibt, zu was das man betet, zu was das man redet. Im Endeffekt zählt es einfach für die Person Stimme, wo der das sozusagen Kraft gibt. Ob
ja.
Es bei der einen die Kirche ist, ob es beim anderen Universe ist, ob es bei der anderen Jesus, Gott,
ja.
Buddha, wie auch immer ist.
Schlussendlich tust du ja etwas Positives, also das Beten oder etwas Affirmieren ist ja quasi positiv über etwas zu reden. Ich bin gesund, ich will gesund werden. Und das ist schlussendlich beim Beten in jeder Religion gleich. Du sagst ja etwas, was du willst. Und Affirmationen sagt man, man redet zwar immer im Positiven, man sagt nie irgendwie etwas im Negativen, sondern ich bin gesund, ich bin erfolgreich, ich bin, das sind halt so Affirmationen, wie man das Positive dann zu sich zieht. Und ich finde, so haben irgendwie die Religionen alle auch noch etwas gemeinsam.
Ja, voll, ja. Ist so. Genau. Gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, hast du nachher dort in dem Fall im Jugendalter vielleicht eher verstanden, wo du davor vielleicht weniger verstanden hast oder vorher vielleicht weniger hast begreifen, weil du eigentlich in dem Moment erst dort realisiert hast, dass es eigentlich eine Nahtoderfahrung war?
Puh, das ist eine mega schwierige Frage. Für mich, eben wie gesagt, also verstanden, halt, nachdem ich mich tiefgründig mit dem Thema halt befasst habe, dass es wirklich mehreren Leuten gleich gegangen ist. Also ich hatte dann auch auf Netflix jetzt mal so eine Serie gehabt, so mit echten, also mit Leuten, die erzählen, was sie erlebt haben. Und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, war für mich mega interessant zu sehen, dass sie alle eine andere Art von Nahtoderfahrung hatten, aber alle haben das gleiche Gefühl gehabt.
Ja.
Alle haben das Gefühl von Sicherheit gehabt, Gefühl von ich bin und die Wärme ist auch sehr, sehr oft erwähnt worden. Also ist nie etwas Schlechtes erwähnt worden, so in dem Sinn. Aber so, die Frage ist jetzt noch ein bisschen schwierig für mich so zu beantworten.
Okay. Ja. Und wie war es so für dein Umfeld dort gewesen? Also, ich meine, damals war es jünger, wo es vielleicht nachher bewusst worden ist. Wie war es mit deinem Umfeld gewesen? Hast du da können offen mitteilen? Wie sind sie damit umgegangen?
Also ich rede jetzt von mir selber, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Ich weiss, ich kann mich nicht mehr viel an meine Kindheit erinnern, weil ich sehr viel verdrängt habe. Mhm. Und auch was vor dem Unfall passiert ist, weiss ich gar nicht mehr. Also ich habe wirklich einen Cut dort. Mein Gesicht hat wirklich schlimm ausgesehen. Also meine ganze Lippe war offen, meine Stirn. Ich habe dann sonst noch ein Foto, falls wir das irgendwie noch einblenden oder so. Und für mich war es so, ich erinnere mich, wie ich meiner Mami beim Heilaufen mal gesagt habe, werde ich irgendwann wieder hübsch.
Ja.
Und das ist für mich so, ich habe in den Spiegel geschaut, ich habe wirklich von der Nase bis zu der Lippe, ich habe dann so Fäden drin gehabt. Natürlich habe ich als Kind nicht verstanden, dass die Fäden rauskommen, dass das heilt und alles. Ja. Aber ich habe mich einfach so in den Spiegel gesehen und ich habe mich wirklich so wie geschämt und habe Angst gehabt, dass mir irgendjemand etwas sagt in der Schule. Und aber sonst, natürlich in der Schule haben mich dann natürlich, also Kindergarten, ja, haben mich alle angesprochen, was hast du dort, wieso hast du das da? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe einen Unfall in Portugal. Und natürlich haben alle Kinder so geschaut, wow, weißt du. Aber also für mich persönlich war es mega schwierig gewesen, weil ich habe mich immer wieder im Spiegel angeschaut und es hat wirklich nicht schön ausgesehen. Also ich hatte hier oben wirklich alles offen und halt wirklich meine Lippe war sehr deformiert. Die Narbe sieht man noch ganz, ganz leicht hier oben.
Ja, ganz, ganz viel. Ja,
wirklich, sie haben es zum guten Glück, weil 2002 sind die Ärzte und alles noch nicht so entwickelt wie heutzutage. Ja. Aber ich muss sagen, sie haben es wirklich sehr, sehr gut angebracht.
Mega.
Aber ich würde sagen, eher so persönlich ist das für mich so sehr ein grosses Problem gewesen, weil ich dann so eben, werde ich wieder hübsch, Mami?
Oh.
Ja.
Ja. Gut, ist da, wie lange hast du nachher die Fäden und so das Ding gehabt?
Weiß ich jetzt nicht, aber ich würde jetzt behaupten, anhand vom Beruf, den ich gemacht habe, Fäden plus minus, würde ich jetzt mal sagen, so 10 Tage oder 2 Wochen plus minus, würde ich jetzt sagen, habe ich die drin gehabt.
Und bis nachher so alles verheilt. Also die Fäden ziehen ist ja nachher das eine, bis nachher wirklich alles verheilt ist, ist nachher das andere.
Ja, ich würde sicher sagen, also als Kind heilt, ist der Heilungsprozess eh mega, mega gut und schnell. Also wenn eine ältere Person oder im älteren Alter halt Wunden hat, das geht länger zum Heilen. Aber ich würde sagen, sicher einen Monat, zwei und dann ist das sicher gut gewesen. Das Lustige ist auch, mir sind meine Fäden gezogen worden beim Kinderarzt, wo ich nachher meine Ausbildung gemacht habe.
Ah, krass.
Und ich bin seit Tag 1, als ich dort meine Ausbildung gemacht habe, bin ich traumatisiert gewesen von dem Zimmer. Ich weiss, wie sie mich festgehalten haben. Ich habe nicht wählen, ich habe nicht gewusst, was sie machen, weil das ist ja immer noch Wunde. Und sie mussten ja die Fäden ziehen. Und ich habe geschrien in dem Zimmer und sie haben mich festgehalten. Sie mussten die Fäden rausnehmen. Und das ist einfach für mich jedes Mal, wenn ich das Zimmer sehe, es hat sich nichts verändert. In dem. Also es waren immer noch die gleichen Ärzte, gewesen, alles gleich gewesen. Das, die Liege ist genau gleich gewesen. Und dort habe ich meine Ausbildung gemacht.
Das ist aber auch noch spannend, dass quasi genau dort, wo du die Fäden gezogen hast, nachher genau deine Ausbildung gemacht hast.
Ja, und genau eigentlich von dem, wo ich Angst hatte, vor dem Arzt und vor solchen Sachen, Fäden. Und schlussendlich habe ich dann selber Fäden gezogen. Also ich bin da wirklich genau in den Bereich gegangen, wo ich damals Todesangst hatte.
So cool. Was würdest du sagen, was hat sich so seit dem Erlebnis irgendwie hat's Spuren hinterlassen? Was hat es für Spuren hinterlassen?
Sicher Spuren halt in dem Sinn, dass ich an eine andere Macht glaube. Ich habe mich sehr, sehr viel mit eben Spiritualität befasst. Ich habe dann alles, was so mystisch ist, und speziell habe ich mich angefangen mit dem befassen. Ich glaube an sehr viele Sachen, die andere Leute nicht wirklich glauben. Ja, und
hast du gerade ein Beispiel oder so, falls du möchtest teilen?
Also ich würde sagen, ich glaube sicher auch als Übernatürliche. Das Übernatürliche auf jeden Fall. Ja. Und da gibt es noch ein anderes Thema, das wir gerade einfallen, wo wir vielleicht auch mal einen Podcast darüber machen können. Das ist wirklich, ja. Ja, und sonst einfach das Leben geniessen. Du weißt nie, wenn dein letzter Tag ist. Einfach genieß dein Leben. Tu dir nicht irgendwelche Probleme machen. Das sind keine Probleme, die du hast. Also solange du gesund bist, solange du deine Gesundheit hast, solange du die liebsten Leute um dich herum hast, genieß dein Leben, bist happy und ja.
Ja.
Eben wie gesagt, du weißt einfach wirklich nie, wenn der letzte Tag ist.
Ja.
Ja. Und auch wenn es so ist, dann ist das so. Also ich denke jetzt nicht negativ über das Thema, aber ich würde mal sagen, solange ich da bin, genieße ich es und mache das Beste daraus.
Ja, voll.
So wie eine zweite Chance, die ich quasi bekommen habe. Das erzählen auch sehr, sehr viele Leute über die NATO-Erfahrung, dass sie wie quasi verstorbene Leute gesehen haben, die halt dort auf der anderen Seite waren. Und wo die Person, die eben die Erfahrung gemacht hat, sagt, ich will hier bleiben, es ist wunderschön hier. Und dann der Onkel oder wer auch immer dann dort war, sagt, nein, das ist noch nicht so weit, du hast noch eine Aufgabe zu erledigen. Mir ist das jetzt nicht mündlich gesagt worden, aber ich habe das Gefühl, ich habe wie noch eine Aufgabe zu erledigen. Und ja, ich denke, meine Aufgabe ist sicher auch, Leute zu inspirieren, auch mit vielen Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich höre es auch sehr oft, dass ich Inspiration bin für viele Leute, durch meine positive Art, durch meine Lebenseinstellung, durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, die jetzt wirklich nicht viele Leute wissen. Also viele Leute, die das jetzt anschauen, werden sagen, wow, was?
Ja.
Weil das ist auch nicht etwas, was ich so öffentlich teilt kann. Ich habe es zwar mal ein bisschen auf TikTok erzählt oder so, weil wir so ein bisschen in dem Thema gewesen sind, aber sonst würde ich sagen, weiss es praktisch fast niemand.
Ja. Mega schön und du kannst mega mutig, mega tapfer, mutig und stolz auf dich alles sein, dass da so teilst und darüber schwätzt. Und was würdest du sagen, wie gehst du jetzt heute mit dem Tod um und mit dem Gedanken an den Tod? Weil also hier ganz viele Menschen haben ja irgendwie Angst vor dem Tod, sind Angst, dass das Leben vorbei ist.
Das ist mega, mega ein interessantes Thema. Gut, dass du das gerade ansprichst. Mein eigener Tod, kein Problem.
Ja.
Aber der Tod um die Leute in meinem Umfeld, nicht gut.
Okay.
Das ist auch der Grund, wieso ich meinen Job gewechselt habe, wo ich 10 Jahre in der Medizin gearbeitet habe, als medizinische Praxisassistentin. Das war damals der Grund, wieso ich gekündigt habe, weil irgendwie, ich bin sehr ein empathischer Mensch. Am Anfang war es einfach ein Job, du machst einfach dein Zeugs, gehst am Abend wieder heim und ja, es ist vergessen. Aber mit dem Alter, ich weiß nicht, ob es Alter ist oder ich kann es nicht sagen, habe ich mega Mühe bekommen damit. Zu sehen, nicht unbedingt der Tod, sondern auch Schicksalsschläge oder Diagnosen. Wir müssen jetzt nicht über so negative Sachen reden. Das mache ich nicht gerne. Aber eben das war für mich einfach etwas, was ich gesagt habe, mit dem werde ich, glaube ich, immer Mühe haben. Und ich glaube, es macht es nicht einfacher, wenn ich an so einem Ort arbeite.
Ja.
Und darum habe ich auch das so gemacht, dass ich, wie ich am Anfang erzählt habe, jetzt mein Leben, also mein Traumleben als Flugbegleiterin, es ist so ein positiver, so ein positives Umfeld. Man geht raus, man sieht neue Sachen, man lernt neue Leute kennen. Es ist einfach so etwas Tolles. Und ja, so würde ich sagen, heutzutage, wie ich mit dem Thema umgehe. Für mich selber kein Problem, mein Umfeld, da muss ich noch dran arbeiten. Aber das, ich glaube, das ist für jeden schwierig.
Ja, ist es einfach quasi der Verlustangst im Moment, dass die Person nicht mehr da ist, weil wenn du hast in dem Moment quasi wie die Erfahrung gemacht, wie schön dass das kann sein. Ja, sie hat vielleicht für die Person...
Für die Person natürlich, aber für mich nachher nicht.
Ja.
Also, ja, wie soll ich sagen? Schwierig, ich weiß. Das ist, hast du jetzt sehr gut gesagt, danke schön.
Sehr gerne.
Aber es ist eher so das Gefühl, wo mir die Leute übermittelt haben, die bei mir in der Praxis waren, wo den Schicksalsschlag erlebt haben und wie es ihnen nachher gegangen ist und wie sie gelitten haben. Das zu sehen, das ist wirklich nicht schön. Und dann halt, weil ich so empathisch bin und so auf die Leute zugehe und dann mich dann sehr oft in die Menschen hineinversetze, das ist gar nicht gut. Aber ich tue mich einmal so hineinversetzen und denke, oh nein, wie geht es dieser Person jetzt? Und versuche voll für die Person auch da zu sein und der auch dann meine Aufmerksamkeit zu geben. Aber ich gebe so viel Energie von mir dem.
Ja.
Ich gebe so viel und das ist eben nicht gut. Und darum, ich denke dann einmal, ich sage das sehr oft auch im Flugzeug zu meinen Mitarbeitern, wenn sie sich irgendwie nerven über etwas oder so, dann sage ich so, hey, nerv dich doch nicht wegen so Kleinigkeit. Das sind kein Problem. Weißt? Ja. Ich denke dann immer wieder, stopp.
Ja.
Und dann habe ich auch sehr oft gesagt, hey, du weißt gar nicht, wie glücklich du kannst sein, so einen tollen Job zu haben.
Ja.
Weil man fängt immer an, irgendetwas Negatives in etwas zu sehen. Man fängt immer, Mensch ist ein Gewöhnungstier und hat dann so das Gefühl, eigentlich ein super toller Job. Dann bist du mal in Miami, dann bist du mal in Dubai, dann bist du mal dort. Das Einzige ist der Jetlag. Aber einfach mal so das Positive anfangen zu sehen, das ist so,
merkt man überhaupt etwas. Ja, so muss ich mich auf das konzentrieren, wenn... Also ich sage immer so, where focus goes, energy flows. Und wenn man sich ständig auf irgendwie eben das Schlechte oder das Negative konzentriert, dann wird das automatisch irgendwie mehr, weil die Energie auch dort fließt.
Ja.
Und man weiß, die Energie auf etwas Gutes lenkt, auf etwas Positives lenkt. Und
ja, ich habe ein bisschen abgewichen von deiner Frage. Wegen der Passage... jetzt habe ich wieder komplett den Faden verloren. Warte schnell. Ah genau, die Passagiere zum Beispiel, was für mich jetzt der Unterschied ist im Job, ist, Passagiere zum Beispiel sind genervt im Flugzeug. Ich weiß aber nicht die Hintergrundgeschichte von dem und ich will es auch nicht wissen. Und das finde ich schön an dem Job. Und ich versuche auch nicht irgendwie, ich bin nicht hässig auf einen Passagier, weil er mich blöd anmacht, weil ich weiß nicht, wieso er reist. Er reist vielleicht nicht, weil er in die Ferien geht. Er reist vielleicht, weil etwas passiert ist.
Nee.
Weil er irgendwo hingeht zu der Familie. Er reist vielleicht ab oder verreist, weil etwas da passiert ist und er weg will gehen. Also darum versuche ich immer so, ein Passagier, der kommt mit schlechter Laune. Meine Aufgabe im Flugzeug ist, ich prall die schlechte Energie ab, ich lasse die gar nicht auf mich zukommen, sondern ich gebe ihm meine positive Energie. Und die Passagiere gehen mega oft dort raus und sagen, Dankeschön für den tollen Flug. Also sie gehen wirklich mit dem Lächeln raus. Und das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe. Die Leute von diesen negativen Gedanken, von diesen negativen, ja, doch eigentlich Gedanken zu befreien.
Ja, cool.
Genau.
Mega, mega schön. Ja, ja, ich finde das auch so etwas Schönes. Einfach können, so das gute Gefühl mitgeben. Weil, wie du sagst, man weiss schlussendlich nicht, auch auf der Straße, wenn man unterwegs ist, wenn irgendjemand grimmig entgegenkommt oder so. Man weiß nicht, was die Person vielleicht gerade durchmacht, dass sie gerade vielleicht für eine Nachricht bekommen hat, weil sie vielleicht gerade so ist oder denkt oder auch handelt oder vielleicht hässig ist oder so. Und ich glaube, auch mega wichtig ist, für jeden selber zu wissen, so, hey, es hat nichts mit einem zu tun. Weil viele denken dann, es liegt vielleicht an ihnen oder so, dass sie wissen, hey, es hat nichts mit mir zu tun, sondern etwas bei dieser Person ist vielleicht einfach gar nicht.
Richtig, richtig. Und das haben sie auch sehr oft gesagt bei unserem Job. Das ist unsere Uniform und unsere Uniform soll das Ganze abprallen. Das bist nicht du als Mensch.
Ja.
Das haben sie mega schön bei der Ausbildung gesagt, bei der Swiss. Also, und das habe ich auch immer sehr, sehr angenommen, weil ja, es ist die Uniform. Und sie verbindet dich mit der Fluggesellschaft Swiss. Nicht, sie sehen dich nicht als Person. Du bist eine Mitarbeiterin.
Ja.
Und darum, eben jetzt sagen wir jetzt mal, wenn das Gepäck nicht geladen ist, sie gehen irgendwo in die Ferien und sie sehen via AirTag, dass es irgendwie noch am Flughafen ist und wir sind schon am Rollen, zum Beispiel, dann lassen sie es natürlich an dir raus.
Ja.
Natürlich hast du nichts mit dem zu tun, aber ja, du hast die Uniform an.
Ja.
Und dann denke ich dann auch an mir, okay, ich verstehe dich.
Ja.
Also, und das sage ich auch sehr oft den Leuten, ich verstehe sie. Ja. Also, ich verstehe dich, dass du dich so fühlst, mir würde es ja gleich gehen. Ja. Also, ich bin dann nicht irgendwie, oh, du machst mich jetzt blöd, oh, ich mag dich jetzt auch
besser. Ja.
Nein, gar nicht.
Ja. Ich glaube, das ist letztendlich der erste und wichtigste Step, dass die Leute sich einfach zuerst mal verstanden fühlen.
Richtig. Und das ist auch bei uns, also das ist auch bei der Firma sehr ein wichtiger Punkt, den Leuten zuhören und sie verstehen. Also ja, dass sie sich verstanden gefühlt fühlen. Und nicht einfach so, ja, ich kann jetzt nichts machen.
Ja.
Sondern es ist jetzt einfach so, sondern einfach den Leuten zuhören. Und das bringt schon sehr viel.
Ja.
Ja.
Mega. Wie ist es so, jetzt vielleicht gerade in Bezug auf den Tod im Flugzeug rein. Ich glaube, es gibt ja mega viele Leute, die haben relativ Angst vielleicht auch zum Fliegen oder im Flugzeug.
Sehr, sehr oft. Also, ja, also sehr viele Leute haben Flugangst. Vor allem halt in der letzten Zeit sind viele Sachen passiert und das ist halt das, was man gerade in den Medien sieht und dann ist der Fokus halt auf das Flugzeug. Ich versuche halt immer zu sagen, es wird nicht über jeden Autounfall kommuniziert. Nicht jeder Autounfall kommt in die Medien. Und ich versuche halt irgendwie zu sagen, hey, Prozentualrate von den Autounfällen zum Beispiel ist grösser für dich. Ich versuche halt den Leuten irgendwie so etwas Greifbares zu geben und zu sagen, hey, es passiert so selten da drauf etwas. Und ich hatte letztes Mal auch wirklich eine, die richtige Panikattacken hatte. Und sie hat schon am Morgen versucht, auf den Flug zu gehen. Nicht geschafft, auszusteigen, weil ihre Großmutter ist im Sterben gelegen. Sie fliegt eigentlich nicht.
Ja.
Aber sie hat halt müssen wegen ihrer Grossmami.
Ja.
Sie wäre aus Spanien geflogen. Und nicht geschafft. Dann hat sie den Mittagsflug nochmal probiert. Nicht geschafft, raus. Und den Abendflug bin ich drinnen gewesen. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Person drauf an. Nimmst du dir Zeit für die Person?
Mhm.
Und jeder hat von irgendetwas Angst oder Phobie. Und darum einfach ruhig bleiben. Positiv auf jemanden einreden. Nichts Negatives in deinem Wort wie Absturz zum Beispiel sagen oder Unfall oder gefährlich, sondern einfach nur positive Wörter reinbringen. Und dann habe ich auch gesagt, hey, schauen Sie, das ist jetzt mein fünfter Tag, wo ich jetzt am Fliegen bin. Nachher habe ich Feierabend. Also super, alles tiptop gelaufen. Und ich mache den Job jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Also es ist wirklich alles sicher da. Und ganz, ganz wichtig, was viele Leute Angst haben, ist, wenn du sagst, wenn die Türen zu sind, kommen sie nicht raus. Wenn du sagst, du kommst nicht raus, dann ist Panik.
Yeah.
Dann habe ich ihr die Möglichkeit gegeben, wenn sie, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass sie aussteigt. Natürlich. Ja. Aber das wäre ein riesen Tamtam. Ja. Wenn ich ihr gesagt habe, schauen Sie, wenn Sie aussteigen wollen, können Sie jederzeit aussteigen. Sie müssen es mir sagen und ich höre sie raus. Auch wenn man rollt. Weil ihre Angst war, wenn man rollt, kann sie nicht mehr aussteigen.
Ja.
Ich bin wirklich bis zum letzten Moment, wo erlaubt ist, bin ich neben ihr gewesen, habe ihre Hand gehabt. Sie war mit ihrem Mann am Reisen gewesen, habe ihre Hand gehabt und habe positiv auf sie eingeredet. Ja.
Mega schön.
Und er hat gesagt, schauen Sie, ich sitze gerade hier vorne, also wirklich, ich sitze dann wie mit dem Rücken gegen den Cockpit und ich habe sie genau gesehen. Ich sage, ich bin so nahe bei Ihnen. Und dann immer, wenn sie so ein bisschen geschüttelt hat, weißt, wenn sie so rollt, habe ich immer so gemacht und gelacht. Und also dann auch wirklich alle Passagiere am Ende des Flugs haben dann gesagt, sie sind so eine tolle Flugbegleiterin. Weil sie natürlich auch gehen wollen, sonst hätten sie ihre Anschlüsse verpasst, sie wären nicht dorthin gekommen, weil irgendwie, was auch immer. Und ja, also das war eine der tollsten Erfahrungen für mich, gewesen, so etwas Gutes für jemanden zu machen, weil es ist wirklich panische Angst. Ja. Und sie hat jetzt ihre Grossmami noch gesehen. Ja.
Mega, mega schön. Ja. Ich finde so Leute, dass immer mega geht, eben in so einem Beruf finde ich es auch wichtig, dass man eben, wie du sagst, so die die Ruhe darf mitbringen und auch das Verständnis, dass manche die fliegen eben nicht irgendwie ständig oder so.
Mhm.
Und dass es in dem Moment schön ist, wenn jemand da ist, der einem vielleicht die Sicherheit geben und die Geborgenheit und sagen, hey, es ist alles gut und ich bin da. Und dann so, okay, I trust you.
Ich habe dann auch am Ende vom Flug habe ich ihr noch einen Brief geschrieben. Sie hat nur Spanisch geredet, sie kann Deutsch können. Ja. Ich habe dann so mit meinem Spanisch mich durchgekämpft und dort habe ich gemerkt, hey, ich kann mega gut Spanisch, dass ich jemanden beruhigen kann auf Spanisch. So.
Mega.
Und dann habe ich ihr noch ein Briefchen geschrieben auf Spanisch. Und lustig ist, in der Business Class ist einer gesessen, der das Ganze mitbekommen hat, der für die Aviatik schafft, also er schafft für das Ganze, für die ganzen Triebwerke und so. Und er ist dann auch zu ihr gegangen und hat ihr nochmal erklärt, wie sicher wir da sind in dem Flugzeug. Und er hat auch gerade Spanisch geredet und hat mir geholfen, den Brief zu schreiben. Und ich habe dann gesagt, ich hoffe, dass die nächsten Flüge mit der Swiss jetzt für sie schön werden. Und sie soll immer wieder zurückdenken, wie stark sie war, dass sie das geschafft hat, auf dem Flug zu bleiben und mitzufliegen. Also ist wirklich und natürlich haben wir Turbulenzen gehabt auf dem Flug, oder? Das ist ja klar.
Yeah.
Und dann bin ich wirklich auch die ganze Zeit während dem Service abgebrochen, bin ich zu ihr gegangen und bin einfach bei ihr und habe für sie geschaut. Und es war auch wirklich für jeden okay gewesen. Dann hat die vorne halt mehr geschafft, die hinten mehr und ich einfach können für die Passagierin da sein. Genau.
Schön. Mega. Richtig, richtig schön. Ja, hat mega, mega spannend gewesen. Danke dir auf jeden Fall viel, viel mal fürs Teilen. Gibt es noch so irgendetwas, wo du mega gerne so deinem jüngeren Ich mitgeben auf dem Weg, wo du dem würdest gerne sagen?
Ich bin gerade in meiner inneren Kinderarbeit durch. Passt das gerade mega gut. Du bist so gut, wie du bist.
Ja.
Das wäre, ich weiss, es passt jetzt nicht zu dem Thema, aber du bist so gut, wie du bist. Du musst dich für niemanden verbeugen, um irgendwie etwas Besseres zu sein. Du bist gut, wie du bist.
Mega, mega schön. Richtig schön. Ja, hey, danke dir wirklich vielmals. Schön, dass du deine Story teilt. Mega, mega spannend.
Danke für die Einladung.
Ja, mega gefreut. Ich sehr gern. Und ja, ihr wisst, denk dran. Sei unglaublich stolz auf dich. Du bist ein wundervoller Mensch. Fühl dich ganz fest umarmt und fühl dich gewiss. Ciao, meine Liebe.
Ciao.